BS マガジン。
Verstehst du, die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun's auch nicht. Aber mir hätte man. Einen wunderschönen guten Tag heute hier aus Studio 1, das ABS-Magazin. Für euch am Mikrofon heute der Nils-Björn Schmidtke und der Redaktion auch, wobei der Ben mich unterstützt hat bei der redaktionellen Vorarbeit. Dafür nochmal danke von dieser Stelle aus hier. Und thematisch geht's auch gleich los. Es hat so ein paar neue Entwicklungen gegeben bezüglich des Innovationsviertels und des Ernst-May-Viertels. Die braven Hörerinnen, die treuen, werden sich erinnern, wir hatten am 29.06. diesen Jahres mit der BI, der Grüne Lunge und jemanden von den aus dem Ortsbeirat ein Gespräch dazu. Wir hatten am 16.09. hatten wir hier eine Runde mit Politikern von den Grünen, der Linkspartei Öko-Links und den Piraten, genau, die waren damals hier. Und von den Grünen war damals die Ursula auf der Heide da. Und wir haben über die Risiken, über das Innovationsviertel und über das Ernst-May-Viertel gesprochen, was das bedeutet, politisch, gesundheitlich, sozial. Und jetzt hat sich da was ergeben. Letzte Woche, da ist der Planungsausschuss, der wollte, dass den Aufstellungsbeschluss für das Ernst-May-Viertel in seiner Sitzung am 5.12. diesen Jahres verabschieden, und da hat es einen Rückzieher gegeben. Man hat sich also darauf verständigt, dass da zu viele Widerstände waren und dass es da noch Bedarf gibt, für die Planung zu überarbeiten, und hat das Verfahren jetzt erstmal auf nächstes Jahr vertagt. Und ich habe heute Morgen die Ursula auf der Heide angerufen und wir haben mit ihr vor dieser Sendung jetzt nochmal ein Gespräch aufgezeichnet, wo sie uns erklärt, was da jetzt der Sachstand im Stadtverordnetenparlament und in den Ausschüssen ist. Und das möchte ich euch jetzt gleich zu Gehör bringen. Ich begrüße jetzt hier am Telefon Ursula auf der Heide. Sie ist Mitglied der Fraktion der Grünen hier im Römer in Frankfurt, in der Stadtverordnetenversammlung. Und sie spricht heute mit mir über den aktuellen Stand der Entwicklung in dem Innovationsquartier und Ernst-May-Viertel. Für die Zuhörerinnen sei gesagt, Frau auf der Heide war schon ein paar Mal bei uns in der Sendung, deswegen sind wir auch schon per Du. Und ich begrüße dich jetzt hier im Studio, Ursula. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo Nils, danke, dass du mich fragst.
Ja, gut. Es geht um das Innovationsquartier. Da war ja eigentlich ein Termin angesetzt, ein Planungsausschuss, wo der Aufstellungsbeschluss für das Ernst-May-Viertel dann ergehen sollte. Das war am 5.12. Und am 8.12. war eine frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch geplant. Das hat sich aber jetzt alles verschoben. Kannst du uns vielleicht mal erklären, was da die Gründe sind, wieso das jetzt der Fall war?
Ja, es gab ja, das ist ja nicht unbekannt, erhebliche Bedenken von sehr vielen Initiativen, was das Innovationsquartier angeht. Es war ja auch das Thema die Länge der Einhausung. Es war das Thema, dass die ehemalige Gärtnerei Friedrich, das ist ja auch noch ein Baugebiet, was sozusagen in den Zusammenhang gehört. Und alle Fraktionen haben sich ja damit auseinandergesetzt nochmal. Und jetzt in der aktuellen Koalition haben wir auch gesagt, nein, es ist von so weitreichender Bedeutung. Wir haben jetzt alle nochmal Gelegenheit, sich schlauer zu machen und zu schauen, was wir jetzt machen können, wie wir die Einwendung der Initiativen, aber auch anderer sozusagen aufnehmen können. Und deswegen haben wir gesagt, gut, wir schauen da mal. Der Stand ist, dass es in allen Fraktionen jetzt an Veränderungsvorschlägen gearbeitet wird und auch bei uns Grünen. Bei uns ist es so, dass wir gesagt haben, also wir warten jetzt, und das wird Ende des Monats uns vorliegen, den neuen Klimaplanatlas für Frankfurt ab. Der ist ja schon veraltet gewesen. Der ist jetzt ja auch mit den neuen Baukörpern die dazukommen, sind nochmal überarbeitet worden. Und wir haben ja gesagt, wir schauen uns die gesamte Bebauung, also auch das Thema Einhausung unter dem Gesichtspunkt Klima und aber auch Mikroklima an. Also es soll auch nochmal kleinklimatische Gutachten geben für das insbesondere Innovationsquartier, aber auch andere Ecken.
Ja, es ist also so, dass die Bürgerinitiative sagt, der Widerstand der Bürger hätte dazu geführt, dass jetzt das Verfahren nochmal neu bewertet wird von politischer Seite. Kann man das so sagen?
Also dazu beigetragen hat es auf jeden Fall. Mhm. Also es ist aber nicht so, dass nicht auch vorher in der Politik manche Dinge strittig waren. Also wie gesagt, das, was das Innovationsquartier angeht, kann man sicher sagen, das ist auch ein Erfolg für die BE, dass sie es geschafft haben, ihr Anliegen auch so vorzutragen, dass es überall eingedrungen ist bei den politischen Parteien. Aber was ein anderer, wo es sozusagen noch verschiedene Statements von den BIs gibt, ist ja die Länge der Einhausung, Einhausung überhaupt, ja, der Lärmschutz an New Atterbury. Also das sind noch andere Themen dabei, aber das soll man jetzt nicht schmälern, den Erfolg. Ja, ist natürlich auch noch nichts beschlossen, ja, das ja, muss man sagen. Wir müssen ja gucken, also wir wollen ja auch weiter Wohnungen bauen und wollen aber eine, also die Grüne wollen da wirklich eine gute, große Lösung, eine zukunftsweisende Lösung haben für das gesamte Areal. Mhm. Und da schauen wir uns das nochmal an unter dem Gesichtspunkt Klima, Klimafunktion, Mikroklima. Mhm. Flora, Fauna sind ja auch zu beachten.
Ja, diese Einhausung, von der du gerade gesprochen hast, da hat die Frankfurter Rundschau im Oktober was dazu geschrieben, also auch über die Luftbelastung. Und aber über die Einhausung, das ist so, dass diese Einhausung durch eine Riegelbebauung sozusagen nochmal verstärkt wird. Und da sollen sozial gebaute Wohnungen, sozial geförderte Wohnungen entstehen. Also das ist alles wieder in den Fluss gekommen. Das ist jetzt sind Sachen, die so nicht im Plan stehen.
Also es geht eigentlich bei der Einhausung, das ist nicht dasselbe Thema wie New Atterbury, dieser Lärmriegel.
Ja.
Also es gibt da so verschiedene Versionen, die jetzt zur Diskussion stehen von der Länge, wobei die im aktuellen Plan ist ja eine sehr kurze. Also da sind wir mittlerweile also auch davon.
Gespräch, ja? Bitte? 400 Meter waren momentan im Gespräch. Ja.
Genau, da sind wir aber von abgekommen. Ich meine, es wird zwar exorbitant teurer bei jedem Meter, der dazukommt, aber wir haben gesagt, also wir wollen jetzt auch eine Lösung, die städtebaulich wirklich was bringt und nicht an einer anderen Stelle dann die Abgase rausbringt. Ja, wenn wir halt so einen kurzen Tunnel haben, kommt ja an irgendeiner Stelle eben dann wieder Lärm und Emissionen raus, also Stäube etc., Feinstäube. Und das New Atterbury, also der Lärmriegel,
ja,
der ist durchaus noch im Gespräch, weil das ist ja auch was die BE wieder. Heute waren wieder zwei Leserbriefe, habe ich gesehen, in der Rundschau oder in der FSP, ich weiß nicht mehr genau, wo das moniert wurde, dass das immer noch geschoben wird und dass sie das jetzt haben wollen. Also die Alternative ist ja nicht an der Stelle der Tunnel, die Einhausung, das ist eine ganz andere Situation. Das ist ja ein Stück dahinter, sondern zugesagt war ja diese 10 Meter hohe Mauer. Weil wenn sie weniger als 10 Meter ist, dann bringt es nichts für den Lärmschutz. Und da ist der Vorschlag in der Tat immer noch, dass man da Wohnbebauung macht. Hm. Also ähnlich wie das jetzt, also ich wohne ja in Sachsenhausen bekanntermaßen, da ist ja auf Kante gebaut, direkt an die Bahngleise. Ja. Ja. Also da ist es ja ähnlich. Und auch in Unterliederbach hat man das gemacht und zumindest die Bewohner haben keine Beschwerden dadurch geäußert und das ist immer noch eine Idee, die wir weiter verfolgen wollen.
Mhm. Es gibt da ja aber auch noch ganz andere Ansätze, also dass die Linkspartei zum Beispiel sagt, dass eine komplette Einhausung stattfinden müsste mit Filteranlagen. Sind solche Dinge tatsächlich noch im Gespräch? Also ist ja auch immer noch eine Frage, wie wird das finanziert? Wer finanziert das dann letztendlich? Oder können wir uns das vorstellen? Werden dann in den Planungsausschüssen dann nochmal wild diskutiert werden?
Da wird auf alle Fälle drüber diskutiert werden, gerade über die Länge der Einhausung. Also auch diese große Länge wird nichts daran ändern, dass wir ja da für New Atterbury was machen müssen. Ja, sonst haben die ja sozusagen dieses Autobahnloch. Das ist ja auch kein Vorteil im Verhältnis zu jetzt. Also es sind, wie gesagt, zweierlei Dinge. Und das ist alles noch im Gespräch, denke ich, wobei die ganz große Variante wir als Grüne nicht verfolgen. Also es gibt ja zwei eine ganz kurze, die jetzt im Gespräch ist, eine sehr lange und zwei andere Versionen noch, die dazwischen liegen. Und wir sind auch eher auf der Schiene, weil auch unsere Ostbarrede im Bereich Bornheim Ostend sich explizit gegen diese große Länge ausgesprochen haben. Also es bringt für die auch Nachteile.
Ja. Mhm. Welche wären das denn jetzt? Ja. Kannst du kurz das skizzieren?
Also die zur Diskussion sind diese sogenannten Varianten L1 und L2. Also das muss man dann einfach nochmal sich genau angucken. Auch ein Plan ist schwer jetzt mit Worten zu erklären, so am Telefon. Das muss man auch einen Plan angucken, ja, damit man sehen kann, von wann bis wo geht das. Und das wird alles noch im Planungsausschuss und Verkehrsausschuss, bestimmt auch Umweltausschuss vorgestellt werden. Also es ist noch nicht entschieden. Und zu deiner Frage, wer zahlt das? Also wir setzen natürlich darauf, dass Bund und Land da noch dazukommen, aber wir planen so, dass wir sagen, also auch wenn wir es alleine zahlen müssen, dann sind wir trotzdem für die größere Lösung, weil das sonst keinen Sinn macht.
Ist es denn überhaupt möglich zu planen, weil noch gar nicht feststeht, in welcher Größenordnung der Bund die Autobahn ausbauen will? Also da ist ja auch noch nicht klar.
Das ist unabhängig davon. Also das haben wir zum Beispiel auch, haben wir auch die Frage gestellt, aber diese Ausbauvariante ist berührt das gar nicht, weil an dieser Stelle, also dieser Ausbau, das ist sowieso von den Röhren her vorgesehen. Ja, das ändert im Grunde nicht. Also darauf müssen wir nicht Rücksicht nehmen oder darauf warten. Was wir hinbekommen müssen, ist ein klares Votum der Stadtverordnetenversammlung, wo wir jetzt was bauen und wie lang dieser Tunnel werden soll. Und dann müssen wir gucken, wie das wirtschaftlich gestemmt wird.
Ja. Lass uns noch mal ganz kurz auch über das Ernst-May-Viertel sprechen, was da ja auch dazu gehört, also das dann angrenzen wird oder angrenzt an den Günthersburg-Park. Da hat es ja auch jetzt von dem Planungsdezernenten Mike Jose von der SPD eine Feststellung gegeben, also dass die Koalition das Areal unter Aussparung des Abenteuerspielplatzes, der dort oben ist, gestalten will. Ist das tatsächlich so, dass das jetzt fest ist, also der Abenteuerspielplatz würde bestehen bleiben am Günthersburg-Park?
Also fest ist es erst, wenn es beschlossen ist, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, ja, aber das ist wirklich die erklärte Absicht von uns drei Fraktionen, dass wir das eigentlich so planen möchten. Aber wie gesagt, hängen halt viele, viele Dinge noch dran, weil, wie gesagt, Klimaplanatlas und kleinklimatische Untersuchungen eben noch ausstehen. Aber das ist, das haben wir ja auch schon veröffentlicht, dass wir das im Grunde auch wollen.
Ja, eine kurze Frage noch. Wie lange wird dieses Verfahren sich voraussichtlich dann noch hinziehen?
Bis also ich da hoffe, was, dass wir spätestens Anfang des Jahres erstmal einen Beschluss haben. In der Stadtverordnetenversammlung, ja, und bis das dann sozusagen planungsrechtlich sozusagen auf dem Weg ist, also das dauert noch, ehrlich gesagt, viele Jahre. Es wird dann darauf ankommen, ob man sagt, man kann manche Dinge schon vorher machen, ohne damit irgendwas aufzugeben. Und vielleicht mal vorab, wir sagen, also wir können nicht sagen, wir versiegeln jetzt an einer Stelle, ohne dass wir sicher sind, wo der Ausgleich erfolgt. Ja, also es muss schon ein Beschluss sein, der zusammenpasst.
Und wie sieht es da mit der Bürgerbeteiligung aus? Weil also dann, wenn das ja jetzt alles neu gestaltet werden muss, die findet
dann ja... Da gibt es eine erneute Anhörung. Mhm. Ja, das muss ja wieder alles normal laufen, durch die Ortsbeiräte gehen, Beteiligungsverfahren, durch die Stadtverordnetenversammlung.
Also wird es sicherlich noch eine ganze Weile dauern. Und die Bürgerbeteiligung, das war ja auch etwas, was als Kritik genommen wurde, worüber sich ja auch die Bürgerinitiativen so erhitzt haben, dass also sie sich bei der Beteiligung der Planung ausgeschlossen gefühlt haben. Ist das jetzt auch so das erklärte Ziel, dass man da die Bürgerinnen mit ins Boot holen will?
Ja, wobei die damals auch nicht ausgeschlossen waren. Es ist nur wieder schon so lange her, ehrlich gesagt, ja, dass das Beteiligungsverfahren gestartet ist, dass dann zum Teil auch eben andere Leute einfach da wohnen und aktiv werden. Und es kann uns passieren, dass wir jetzt bei der Neuplanung wieder eine große Beteiligung haben, aller Ortsbeiräte, auch sonst Bürger, und Anhörungsverfahren, öffentliche, und dann geht's dann 10 Jahre später los, ja, mit einem großen Bauvorhaben. Und dann weiß wieder keiner mehr.
Gut, okay,
also das ist nicht ausgeschlossen.
Ja, ähnlich wie es mit dem Tunnel von der 66 auch ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Ursula, genau. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns nochmal so ein Spotlight aus dem Stadtparlament und aus den Ausschüssen zu geben, was der aktuelle Stand ist. Und ich denke, wir werden sicherlich auch in Zukunft nochmal das ein oder andere Mal über die Situation und die Planung sprechen können, dürfen, wollen.
Ja.
Und
ja, gerne.
Freue mich dann schon auf das nächste Gespräch, das wir dann haben werden und die Fortschritte, die dort zu verzeichnen sind, eventuell.
Alles klar.
Vielen Dank, Ursula.
Machen wir. Tschüss.
Tschüss. Ja, das war das Gespräch, das ich mit Ursula auf der Heide vor der Sendung aufgezeichnet habe. Ich finde diesen Satz einfach wunderbar. Das Gespräch wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Und ja, jetzt habe ich ihn gesagt. Und wir beschäftigen uns jetzt auch weiter mit dem Thema. Ich werde jetzt unter Zuhilfenahme oder durch Unterstützung vom Helmut, der ist nämlich heute hier bei dieser Sendung auch ganz heftig toll beteiligt, er winkt mir aus der Regie auch rüber, er unterstützt mich hier mit der Telefonie und ich denke, dann wird das auch klappen und wir werden nochmal mit der Bürgerinitiative Beagle Günthersburgpark, also das ist die grüne Lunge am Günthersburgpark, für den Erhalt derselben telefonieren, und zwar in Person mit dem Hans-Jörg Brecht, er ist der erste Vorsitzende, und wir werden versuchen, nochmal aus Sicht der BI die neue Situation, die sich jetzt nach dem Verzug des Verfahrens ergeben hat, versuchen zu einzuordnen. Und bis dahin habe ich noch ein bisschen Musik für euch. Is there anybody? Ja, wir gehen jetzt hier aus der Musik raus und ich bin verbunden mit Jörg Brecht. Er ist der erste Vorsitzende der Bürgerinitiative für den Erhalt der grünen Lunge am Günthersburgpark. Hallo Jörg, grüß dich.
Ja. Ja, hallo Nils.
Ja. Du hast das Interview, das ich mit Frau auf der Heide geführt habe, gerade eben mitverfolgt zu Hause am Radiogerät, wie man so schön sagt.
Ja.
Und du wolltest gleich was dazu sagen.
Ja, also erstmal möchte ich mich natürlich mal ganz herzlich bedanken, dass wir überhaupt hier mit dem Interview auch nochmal in die Öffentlichkeit dringen können. Das finde ich eine tolle Sache. Und ja, also mir ist dazu jetzt, nachdem ich das Interview mit der Ursula auf der Heide gehört habe, fällt mir natürlich ein bisschen was ein. Also einmal bin ich natürlich auch sehr, finde ich das toll, dass die Bürgerinitiative da auch einen solchen Erfolg hatte und auch, dass das so wahrgenommen wird. Das hat ja die Frau auf der Heide jedenfalls teilweise bestätigt, dass also die Bürgerinitiative durch ihre Arbeit auch bis zu den Politikern vorgedrungen sind. Das finde ich einen tollen Erfolg von uns,
ja,
und das so soll es auch weitergehen.
Gut, schön. Wie würdest du denn jetzt das einordnen? Also das Planfeststellungsverfahren ist jetzt in Verzug geraten und ihr hattet als Bürgerinitiative eine Pressemitteilung herausgegeben, und da steht's unter anderem drin: Nun wird unter den Koalitionsparteien nach einem neuen Kompromiss gesucht, weil die bisherige Planung aufgrund des Widerstandes der Bevölkerung offensichtlich nicht durchsetzbar ist. Die Entscheidungen sind nur auf das kommende Jahr verschoben, sie sind nicht aufgehoben.
Ja.
Was bedeutet das für euch als Bürgerinitiative? Also es ist ja eine aufwendige Arbeit, man muss sich einbringen, man muss sich konzentrieren und Zeit opfern.
Genau. Ja, das Problem von so einer Bürgerinitiative ist natürlich, dass wir den Politikern immer hinterherhinken. Ne? Wir erfahren dann, was da gemacht wird, und dann müssen wir wieder neu uns absprechen, Meinungsfindungen das sind alles Prozesse, die dauern auch Zeit und wir werden natürlich auch immer dann überrascht von den Entscheidungen. Also zu der Einschätzung, dass das jetzt alles in diesem Jahr vertagt ist, da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Eins scheint klar zu sein, diese Bürgeranhörung, die für den 8. Dezember angesetzt war, die ist wirklich weg vom Fenster, die ist aufs nächste Jahr verschoben. Das ist also ein Teil dieses Verfahrens, was das ist nach dem Baugesetz vorgeschrieben und das ist jetzt auf einen noch unbestimmten Termin im neuen Jahr verschoben. Das andere ist, was sozusagen viel wichtiger ist, die Besprechung des Ausstellungsbeschlusses im Planungsausschuss und in anderen Ausschüssen, das ist meiner Meinung nach noch gar nicht verschoben, sondern ich habe mit meinen anderen Kollegen aus der Bürgerinitiative, wir haben uns natürlich über das parlamentarische Informationssystem, die sogenannte Parlis, kann man Einblick nehmen in die Tagesordnung dieser Ausschüsse und da steht der Aufstellungsbeschluss nach wie vor in den Tagesordnungen drauf. Das heißt, der Planungsausschuss, das ist in dem Zusammenhang für uns jetzt erstmal der wichtigere. Die nächste Sitzung ist am 5. Dezember um 17 Uhr. Da steht der Aufstellungsbeschluss noch auf der Tagesordnung. Im Verkehrsausschuss ebenso, in den anderen Ausschüssen auch. Das heißt, also ich muss davon ausgehen oder wir müssen davon ausgehen, dass das im Moment noch Thema in diesem Jahr ist. Zum Aufstellungsbeschluss selber, zu den Tagesordnungen muss man Folgendes sagen, manchmal steht das auf den Tagesordnungen drauf und wird dann kurzfristig zu Beginn der Tagesordnung verschoben. Das ist natürlich für uns dann auch mal ein bisschen ein blödes Problem. Wir kommen dahin,
gehen dahin, die Geheimnisse der Geschäftsordnung,
und machen und dann ist es sozusagen, dann findet es gar nicht statt. Also da habe ich ein bisschen andere Einschätzung oder ich weiß nicht so viel wie die Frau auf der Heide.
Mhm. Also es heißt natürlich, also ihr werdet weiter daran dranbleiben und nur, dass es jetzt also erstmal eine Verzögerung gibt in diesem Planfeststellungsverfahren und in der Bürgeranhörung heißt noch lange nicht für euch, dass da etwas gewonnen ist im Hinblick darauf auf die tatsächliche Umsetzung dann später.
Ja, also gewonnen ist schon was. Einfach durch den Umstand, wir hatten ja auch mal ein Gespräch im Planungsdezernat selbst mit Mike Josef und einigen aus seiner neuen Gruppe da im Planungsdezernat und konnten da auch unsere Argumente vorbringen. Also geschehen ist schon was, dass eben überhaupt unter den Parteien darüber diskutiert wird. Aber ob in unserem Sinne wirklich eine entscheidende Veränderung stattfinden wird, da haben wir natürlich noch gar keinen Einblick. Mhm. Also nach dem Interview, was ich jetzt auch gelesen habe, letztens in der Frankfurter Rundschau, das große Interview mit Mike Josef, klingt es eher so, dass eben die Anzahl der Wohnungen für das Innovationsquartier, ich rede jetzt mal für das Innovationsquartier, dass die Anzahl der Wohnungen praktisch gleich bleiben soll, nur eben, weil der Abenteuerspielplatz entfällt, dann eben verdichtet wird. Und das heißt, für die Grünfläche jetzt überhaupt nicht im grünen Bereich sind, ne? Sondern dann wird irgendwie einfach weiter gebaut, auch in der Grünfläche, nur eben die Gebiete, die auf dem Abenteuerspielplatz vorgesehen waren, die werden dann woanders nachgeholt.
Ja. Also das Ernst-May-Viertel, da hatte die Frankfurter Rundschau auch was dazu geschrieben, da im Bezug darauf, dass der Abenteuerspielplatz ja erhalten bleiben soll, dass aber die Größe, also die 150 Wohneinheiten, die dort entstehen, oder die 100 Wohneinheiten.
1500.
Ja, insgesamt, aber in dem ersten Bauprojekt, die sollen natürlich trotzdem umgesetzt und projektiert werden. Das hieß also, es wäre sozusagen eine Verdichtung und auch da soll es dann in diesem Ernst-May-Viertel angeblich keinen Autoverkehr geben, sondern soll eine riesen Tiefgarage geben und man kann dann über die, habe ich jetzt gerade nicht parat, über die eine Straße, Dottelwald, ich weiß es jetzt nicht, kann man reinfahren und da ist im Ortsbeirat ja schon Kritik aufgetaucht, das wäre einfach ein Unding, weil da viel Verkehr dazu käme, auch wenn das jetzt in dem Viertel selbst nur Fußgängerpassagen, Radwege sind, denn das Drumherum und das Innovationsviertel wird ja dann auch weitergebaut und es kommt ja noch mehr dazu und wie ist da für euch die Position, könnt ihr diese Position teilen, dass das eigentlich ein Unding ist, oder?
Ja, also Verkehr, es gibt viele Probleme. Nur mal zur Klarstellung, das ganze Gebiet nennt man Ernst-May-Viertel. Das ist ein Riesending und dieses Ernst-May-Viertel zerfällt in mehrere Teilgebiete, die ursprünglich mal zusammenhängen sollten. Ein Teilgebiet davon ist dieses Innovationsquartier, wo für deren Erhalt wir jetzt besonders kämpfen. Andere Teile sind dann Atterbury Ost und an den Röten und dann geht's auf und dann kommt die Einhausung mit der sogenannten grünen Mitte, das war nach dem alten Kunitz-Plan und auf der anderen Seite sollte es weitergehen. Also Probleme in diesem Verfahren sind natürlich einmal auch insgesamt die Verdichtung, die soziale Verdichtung auch. Das sehen wir jedenfalls so. Ne? Also unsere Hauptargumente sind die Klimaaspekte, dass eben durch diese Bebauung gerade an der Stelle die entscheidende Frischluftzufuhr für das Nordend beeinträchtigt wird. Und das ist natürlich, das geht meiner Meinung nach gar nicht bei einer Stadt, die auch mit dem Klimawandel im Rücken in die Zukunft planen will. Da kann man nicht das Nordend einfach von der Frischluftzufuhr, ich will nicht sagen abschneiden, aber den Hauptzufuhrkanal da noch zubauen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich irgendwie Verkehrsprobleme. Je mehr Menschen da Wohnungen haben, desto mehr Verkehr entsteht natürlich auch. Das ist auch klar. Und auch wenn Teile in den bebauten Gebieten autofrei sein sollen, heißt das ja natürlich nicht, dass der Zu- und Abfluss von Verkehr irgendwie da, geringer wird, sondern wenn da im Innovationsquartier 1500 Wohnungen gebaut werden, das heißt also vielleicht 3000 Leute, da wird man ja mindestens, also ich rechne mal, 2000 Autos auch haben und die stehen ja nicht nur in der Garage, die fahren hin, fahren dann weg und alles dieses erhöht natürlich auch die Belastung auf der Friedberger Landstraße, in anderen Straßen, also Feinstaubbelastung, Stickoxide und sowas, das wird natürlich enorm zunehmen. Und was die grüne Lunge bisher macht, also das Innovationsquartier mit seinem alten Baumbestand, nämlich die Luft zu filtern, dann macht man also die Bäume weg und mehr Verkehr und dann hat man sozusagen einen doppelt negativen Effekt.
Bitte.
Also ich will in dem Zusammenhang nur noch mal auf eine Sache hinweisen, die vielen Menschen vielleicht gar nicht so bewusst sind. Das Planungsamt sagt natürlich auch zu Recht, Frankfurt braucht Wohnungen. Da wird niemand was dagegen haben. Ne? Also das ist ganz klar. Aber man muss eben gucken, wo baut man? Wenn man das Nordend und mit dieser Frischluftscheiße so zubaut und verdichtet, dann ist das eine ganz schlechte Lösung. Und aus der Stadt kommen auch aus anderen Dezernaten auch ganz andere Argumente, aus dem Umweltdezernat zum Beispiel. Da gibt es irgendwie auch wissenschaftliche Mitarbeiter, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen und die sogenannte Frankfurter Anpassungsstrategie an den Klimawandel entworfen haben. Und in dieser Anpassungsstrategie an den Klimawandel wird ganz klar gesagt, also in den Innenstädten, und das Nordend ist ja eben auch noch Innenstadt, keine weitere Verdichtung. Das hat katastrophale Auswirkungen auf Extremwetterlagen, wie wir sie in den Hitzesommern hatten oder jetzt auch mit Starkregen. Wenn je mehr man in den Innenstädten versiegelt, desto stärker wird eben die Belastung in den heißen Sommermonaten und auch der Abfluss bei extremem Regen läuft natürlich auch nicht richtig ab.
Ja, zumal ja auch laut einer Greenpeace-Studie festgestellt wurde, dass 28% der Stickoxide, die über Frankfurt oder in der Atmosphäre über und in Frankfurt vorhanden sind, durch die Belastung des Flugverkehrs vom Frankfurter Flughafen kommen. Das würde also bedeuten, man hat zum einen die Belastung durch die Luft, da nimmt ja auch ständig der Verkehr zu, und dann natürlich die Belastung durch die Menschen, die auf dem Boden leben und mit ihren Autos mobil sein wollen oder glauben, das sein zu müssen. Ja.
Also wir sind jedenfalls dafür, an dieser Stelle bitte nicht bauen und wenn dann nur schonend lang längs der Friedberger an den Geländen, an den Gebieten, wo sowieso schon versiegelt ist. Und also man muss meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, also von der Bürgerinitiative aus, muss man so eine Stadt so planen, dass man von den vorhandenen Grünflächen ausgeht. Das ist das Wertvolle, was eine Stadt hat. Die vorhandenen Grünflächen, wenn man die, der Klimawandel kommt garantiert. Ne? Ja. Das ist ganz klar. Und wenn man im Vorfeld des Klimawandels, der einem irgendwie, der ist irgendwie ungewiss, mal ist es so, aber er kommt, er ist schon im Gange. Und in dem Zusammenhang muss man die vorhandenen Grünflächen im Innenstadtbereich und das Nordend ist praktisch noch Innenstadtbereich, muss man auf alle Fälle erhalten. Ich möchte noch irgendwie auf ein paar ganz konkrete Dinge hinweisen.
Ja, bitte, tu das.
Ja, ja, also jetzt am Montag, den 5.12. ist diese entscheidende Ausschusssitzung der Planungsausschuss. Und diese Ausschusssitzungen sind natürlich auch öffentlich. Und ich finde es sehr gut, wenn Bürger, also auch Bürger, die jetzt vielleicht mit der Bürgerinitiative noch nicht so Kontakt hatten, da mal hingehen und sich das anhören, was dort diskutiert wird. Da kann man als Bürger auch selbst seine Position zum Ausdruck bringen. Also in öffentlich und jeder Bürger, der da hingeht, hat auch Rederecht am
Anfang. Weißt du, wo der Ausschuss tagt am 5.?
Genau.
Kannst du das gerade noch dazu sagen?
Möchte ich gerne nochmal bekannt geben. Das ist Montag, der 5.12. um 17 Uhr. In der Bethmannstraße 3, das ist da, wo diese Gebäudebrücke über die Bethmannstraße drüber geht, vom Römer praktisch Richtung Paulskirche. Ne? Also Montag, 5.12., 17 Uhr, jeder interessierte Bürger kann da hingehen und das ist für mich auch sowas von zivilgesellschaftlichem Engagement. Also man muss ja den Politikern auch mal ein bisschen auf die Finger gucken, was die machen und man kann sich auch einbringen.
Ja, und man muss natürlich ihnen auch die Möglichkeit geben, dass sie mit einem reden können, wenn man da ist.
Ganz klar, ne? Das ist das eine, worauf ich hinweisen möchte. Ja, dann gibt es einen weiteren Verkehrsausschuss. Also da gibt es noch mehr Ausschüsse. Da muss man, das ist jetzt aber vielleicht nicht so wichtig. Und ich will noch darauf hinweisen, dass die Bürgerinitiative regelmäßig Stände macht.
Ja, Infostand, ne?
Infostand will ich unbedingt darauf hinweisen.
Einmal im Monat, ne, war das?
Jetzt in der Vorweihnachtszeit mehrmals. Jetzt am kommenden Samstag. Samstag, der 26.11., von 11 bis 14 Uhr auf der Berger Straße, kurz unterhalb von dem Berger Markt.
Ja, Berger Straße, Markt ist mit dem
Wochenmarkt, das weiß wahrscheinlich jeder. Hier, ne? Also jetzt am Samstag, 26.11. Von 11 bis 14 Uhr unterhalb vom Berger Markt. Und dann nochmal die Woche drauf, Freitag, der 2.12. nachmittags von 15 bis 19 Uhr. Da haben wir unsere Stände und sind sehr interessiert, mit allen Bürgern auch ins Gespräch zu kommen. Da entwickeln sich immer tolle Gespräche. Also Unterstützer, natürlich auch Gegner auch von uns. Das ist, ne, das ist auch ganz klar. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, nein, so ein Quatsch und so. Wir sehen das ganz anders. Mhm. Aber es entwickeln sich immer sehr interessante Gespräche und viele Bürger bekommen da auch nochmal, auch über unsere Karten, die wir da haben, nochmal einen neuen Blick auf die ganze Angelegenheit.
Sammelt ihr auch noch die Unterschriften? Da gibt es ja auch diese Unterschriftenliste.
Wir sammeln immer noch Unterschriften und ich will nochmal sagen, wir haben also echte Unterschriften, nicht nur diese Online-Klicks, sondern echte Unterschriften haben wir in bisher gut 8.000. Mhm. Und da muss man auch einfach sagen, diese 8.000, das sind jetzt so viele Gärtner, gibt es da gar nicht. Das sind wirklich Leute, die wir an den Infoständen, die mit uns ins Gespräch kommen, an den Infoständen, das sind nicht irgendwie dahergereiste Leute, irgendwie, weiß der Kuckuck, aus Karlsruhe, die im Vorbeigehen mal irgendwie eine Unterschrift abgeben, sondern das sind alles Leute, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind. Mhm. Ne? Anwohner aus dem Umfeld, aus dem Nordend, aus Bornheim, haben wir jetzt gut 8.000 und das finde ich schon eine stattliche Zahl.
Die kann man dann auch da bei den Infoständen leisten, wenn man das möchte, die Unterschriften?
Genau, da haben wir unsere Unterschriftenlisten und jeder, der das möchte oder die, und den wir überzeugen, wir wollen ja überzeugen, ne, dann, ja. Der kann da seine Unterschrift leisten.
Gut, also am 26.11. seid ihr dort und am 2.11. nochmal.
Am 2.12.
Der 2.12. Das wäre dann doch ein bisschen lang bis zum nächsten 2.11. ja. Aber ich wollte jetzt nochmal ganz kurz fragen, ihr trefft euch auch als BI und ihr seid ja auch offen. Ja. Wann trefft ihr euch und wo trefft ihr euch denn das nächste Mal? Für die Zuhörerinnen, die sich jetzt sagen, ja, da könnte ich mich für interessieren, mich einbringen.
Ja. Die Regel ist so, dass wir uns am ersten Dienstag im Monat treffen. Am ersten Dienstag im Monat.
Das ist im Dezember dann der 6., glaube ich, an Nikolaus.
Ja.
Ah, okay.
Ich glaube ja, das wäre dann der 6. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Man kann das
ja,
auf
der Internet,
auf unserem Internetauftritt.
6.12.
Ja, 6.12. müsste das sein. Mhm. Wenn jemand nicht unsicher ist, wir haben einen schönen Auftritt im Internet, also Grüne, muss man nur Grüne Lunge Frankfurt eingeben, Grüne Lunge am Güntersburgpark, wird man dahin geleitet.
Ja. Mhm.
Also erster Dienstag im Monat, abends 19 Uhr in der Wartburg-Gemeinde, das ist Hartmann-Ibach-Straße.
Endstation der Straßenbahn, ne?
Da gibt es aber leider keine Straßenbahn. Das ist ganz in der Nähe vom Güntersburgpark.
Okay.
Diese Hartmann-Ibach-Straße.
Ach,
ja. Und ja, die Nummer weiß ich jetzt nicht auswendig. Da gibt es jedenfalls die Wartburg-Gemeinde. Und in einem der Wartburg-Gemeindesäle treffen wir uns jeden Dienstag, jeden ersten Dienstag im Monat. Das wäre jetzt der 6.12.
Ja. Ja, Jörg, dann bedanke ich mich bei dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Und das Thema verfolgen wir ja hier vom ABS-Magazin jetzt schon gut ein halbes Jahr. Ich denke, wir bleiben auch dran und darüber werden wir wohl auch sicherlich im Kontakt bleiben mit dir und eurer BI und den Dingen, die da passieren werden.
Ja. Okay, ich bedanke mich auch bei dir, Nils, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, da nochmal Stellung zu nehmen. Und ich freue mich natürlich, dass wir da weiter auf der Agenda bei euch sind. Und wir verfolgen unsere Ziele weiter und freuen uns über jeden Bürger, der sich mit uns in Verbindung setzt.
Ja, vielen Dank.
Ebenfalls.
Tschüss. Das war Jörg Brecht, der ist der erste Vorsitzende der Bürgerinitiative für den Erhalt der Grünen Lunge am Güntersburgpark, kurz Beagle Güntersburgpark e.V. Und wer sich da nochmal wer sich darüber informieren möchte, dem sei die Internetseite Grüne Lunge Frankfurt einfach in die Suchmaschine eures Vertrauens eingeben. Und dann werdet ihr dort zu den Informationen kommen, über die wir auch gerade eben gesprochen haben. So, und nach einer kleinen musikalischen Unterbrechung möchte ich da ein Stück weit anschließen, wo der Kollege Andi letzte Woche aufgehört hat. Ich möchte nochmal den Blick mit euch zusammen auf Lateinamerika richten. Aber lassen wir uns jetzt erst nochmal ein bisschen Musik zur Entspannung und zur Vorbereitung für den nächsten Beitrag einspielen. Ihr hört immer noch das ABS-Magazin heute am 23.11.2016 und wir haben gerade eben mit Frau Ursula auf der Heide von den Grünen hier, Grünen-Fraktion im Römer, und mit Jörg Brecht über die Situation gesprochen, die, wie sie zu bewerten ist, die neue nach dem Verzug bei dem Planfeststellungsverfahren für das Ernst-Mai-Viertel Innovationsviertel. Wer das gerne nachhören möchte, der kann das morgen in der Zeit von 14 bis 15 Uhr machen, hier auf Radio X, da wird das ABS-Magazin wiederholt. Oder ihr geht auf unsere ABS-Magazin-Seite, die Adresse ist www.absmagazin.de und dort wird heute Morgen auf alle Fälle zeitnah dann diese Sendung von heute eingestellt werden und ihr könnt euch die Interviews nochmal anhören oder eben auch die Sendungen, die sich auf dieses Thema beziehen, nochmal in unserem Sendearchiv anhören oder ihr könnt euch die Sendung auch als Podcast schicken lassen. All das könnt ihr erfahren auf unserer Seite www.absmagazin.de. Und nun hatte ich versprochen, dass ich an dem Punkt anknüpfen will, thematisch zumindest ein bisschen, an dem der Andi letzte Woche war mit seinen Themen zu lateinamerikanischen so Situationen in lateinamerikanischen Ländern, möchte ich heute was einen Beitrag bringen von ONDA. Das ist eine Radioagentur Lateinamerika. Und die sind Mitglied im Nachrichtenpool Lateinamerika. Das ist die Radioreihe Menschenrechte und Unternehmen. Das ist ein Kooperationsprojekt des Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile Lateinamerika e.V., kurz FDCL, und mit dem Nachrichtenpool Lateinamerika e.V. NPL. Und die haben einiges an Beiträgen, zum einen auf die Internetseite Freie Radionetz gestellt, wo man durchaus auch als interessierter Radiohörer immer mal wieder vorbeigucken kann, wo man von nicht kommerziellen Lokalradios aus der gesamten Republik Beiträge hören kann und eben auch von ONDA Radio. Und ONDA, die Radioagentur für Lateinamerika und Europa. Dort sind Kollegen, die verschiedene Themen zusammenfassen und zur freien Verfügung ins Netz stellen. Also diese Seite sei euch durchaus mal anempfohlen. Nachrichtenjournal Lateinamerika, NPLA. Hört sich an wie irgendeine politische Organisation. Ist es aber nicht, sondern geht um Information und Nachrichten. Und der Beitrag, um den es heute geht, den ich euch zu Gehör bringen möchte, als Beispiel für die Arbeit von ONDA, das ist VW und die brasilianische Militärdiktatur. Brasilien ist ein beliebtes Ziel für deutsche Unternehmen, schon seit langem. Nicht nur für Auswanderer, sondern auch eben für Unternehmen. Und das war auch während der Militärdiktatur, das werden einige vielleicht nicht mehr wissen, 1964 bis 1985 gab es in Brasilien eine Militärdiktatur. Und VW und andere Konzerne haben in dieser Zeit Profite gemacht. Und darüber hat nun ein Autor, nämlich Christian Russau, ein Buch geschrieben, Abstauben in Brasilien, deutsche Konzerne im Zwielicht. Und mit der Zusammenarbeit von den Konzernen und den Militärs, damit setzt sich jetzt dieses zum einen das Buch und zum anderen eben der Beitrag von ONDA Radio, heruntergeladen von www.npl.de/series/onda-info.de. Und das bringen wir euch jetzt noch zu Gehör.
Brasilien ist ein beliebtes Investitionsziel für deutsche Unternehmen. Sao Paulo ist heute die Stadt mit der weltweit höchsten Konzentration deutscher Industrieunternehmen. Nur im Ruhrgebiet ist die Dichte noch größer. Die Geschäfte florierten auch zu Zeiten der brasilianischen Militärdiktatur, die 1964 auf einen Putsch folgte und über 20 Jahre Bestand haben sollte. Die Militärs hatten ein großes Interesse an ausländischen Investitionen und rollten westlichen Unternehmen den roten Teppich aus. Mit Erfolg.
São Paulo, a cidade que cresce mais rapidamente no mundo.
In den 1970er Jahren ließen sich besonders viele Tochterfirmen deutscher Unternehmen in der Region um São Paulo nieder. In diese Zeit fällt auch das Milagre Brasileiro, das brasilianische Wirtschaftswunder, mit jährlichen Wachstumsraten von rund 10%. Diese stolzen Zahlen beschreiben aber nur die halbe Wahrheit.
Eine Sache sind makroökonomische Zahlen. Wenn man sich aber auf der Mikroebene anschaut, was das bedeutete, eben zum Beispiel die Kaufkraft der arbeitenden Bevölkerung, die ist in diesem Zeitraum massiv gesunken. Damals lief das unter dem Namen des Ajuste Salarial, also der sogenannten staatlich vorgeschriebenen Lohnknebelung. Das heißt, Löhne waren eingefroren. Bei gleichzeitiger Inflation war das natürlich eine reale Kaufkraftentwertung. Das heißt, auf den Rücken der arbeitenden Bevölkerung wurde ein Wirtschaftswunder vorangetrieben.
Sagt Christian Russau, Autor des neu erschienenen Buches Abstauben in Brasilien, deutsche Konzerne im Zwielicht, indem er die Rolle deutscher Unternehmen in Brasilien kritisch unter die Lupe nimmt. Die brasilianische Militärdiktatur verstand sich als Bollwerk gegen den Kommunismus und ging mit aller Härte gegen Oppositionelle vor. Und dies mit Unterstützung vieler internationaler Unternehmen. Auch diese hatten ein Interesse daran, sich organisierte Arbeiter und Arbeiterinnen vom Halse zu halten. Frauen und Männer, die sonst für gerechte Löhne und menschenwürdige Arbeitszeiten streiten würden.
Es gab ein antikommunistisches Klima, vor allem in São Paulo in der Unternehmerschaft, auch bei der Regierung. Und es gibt eben die Vorwürfe, dass auch die Unternehmerschaft von São Paulo, zu der auch multinationale Konzerne gehörten, dass die Spenden gesammelt haben, um eben die Repressionen in Brasilien zu finanzieren.
Für die Arbeiterinnen und Arbeiter in den internationalen Unternehmen war die Zeit der Militärdiktatur eine Zeit des Terrors. Viele wurden verfolgt, bedroht, gefoltert, eingesperrt oder verschwanden spurlos. In die schleppende Aufarbeitung dieser bisher kaum aufgeklärten Zusammenarbeit kam neuer Schwung durch eine Wahrheitskommission. Diese legte 2014 ihren Abschlussbericht vor. Autor Christian Russau.
Im Abschlussbericht der Nationalen Wahrheitskommission von Brasilien sind an die 80 Unternehmen, private brasilianische, staatliche brasilianische als auch ausländische multinationale Konzerne erwähnt worden, die mit der Militärdiktatur kooperiert haben.
Darunter befinden sich auch die Namen deutscher Konzerne Daimler, Siemens und VW. Im September 2015 hat die Bundesstaatsanwaltschaft von São Paulo Ermittlungen gegen VW do Brasil aufgenommen, dem brasilianischen Tochterunternehmen des Wolfsburger Autobauers. Der ehemalige VW-Werksarbeiter und Werkzeugmacher Lucio Bellentani ist Hauptbelastungszeuge in den Ermittlungen. In seiner Aussage schildert er die Umstände seiner Verhaftung.
Im Juli 1972 wurde ich verhaftet. Es war gegen 23.30 Uhr und ich war bei der Arbeit. Sie kamen und drückten mir eine Maschinenpistole in den Rücken und legten mir sofort Handschellen an. Als ich dann in den Raum der Sicherheitsabteilung von Volkswagen kam, fingen sofort die Folter an. Ich habe Prügel bekommen, musste Ohrfeigen und Faustschläge einstecken. Das fand alles auf dem Firmengelände statt.
VW do Brasil soll eng mit dem Repressionsapparat der Militärs kollaboriert haben. Dem Unternehmen werden verschiedene Vergehen zur Last gelegt. Es soll dem berüchtigten Folterzentrum O-Bahn Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben. Mitarbeitende des VW-Werks wurden von ihrem Arbeitsplatz verhaftet und verschwanden danach in Folterzentren. Im Zuge solcher Verhaftungen und Entführungen seien diese Männer und Frauen bereits auf dem Firmengelände verprügelt und teilweise gefoltert worden, unter den Augen des firmeneigenen Werkschutzes. Die meisten von ihnen waren politisch aktiv. So auch der Werkzeugmacher Lucio Bellentani, Mitglied der brasilianischen Kommunistischen Partei und verantwortlich für die Organisation der überaus aktiven Parteibasis innerhalb des VW-Werks. Damit war er sowohl dem Unternehmen als auch der Militärdiktatur ein Dorn im Auge.
Ich wurde insgesamt 46 Tage festgehalten. Währenddessen galt ich als verschwunden. Meine Frau ging jeden Tag zu Volkswagen, um nach meinem Verbleib zu fragen. Sie gaben ihr aber keine Auskunft.
In dieser Zeit wurde Bellentani mehrfach schwer gefoltert und schlussendlich zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Zeit im Gefängnis hatte gesundheitliche und menschliche Folgen.
Meine Tochter musste während meiner Haft ohne mich aufwachsen. Sie lernte sprechen und laufen, während ich im Gefängnis war. Auch nach der Entlassung wollte sie 6 Monate nicht, dass ich bei ihrer Mutter schlafe. Was ich damit sagen möchte, ist, dass dies alles eine ganze Reihe von Problemen mit sich gebracht hat.
Der Einfluss von VW do Brasil könnte sogar noch über die eigenen Werksgrenzen hinausgereicht haben. Schwarze Listen sind aufgetaucht mit Namen von organisierten Arbeiterinnen und Arbeitern bei VW und anderen Unternehmen. VW do Brasil wird vorgeworfen, diese Listen erstellt und an die Geheimdienste weitergereicht zu haben. In der Folge wurden einige dieser Arbeiter und Arbeiterinnen verhaftet, gefoltert und eingesperrt, verloren ihre Anstellung und fanden häufig keine reguläre Beschäftigung mehr. Nochmal Christian Russau.
Ein weiterer Vorwurf ist, dass das VW-Sicherheitspersonal die Mitarbeiter ausspioniert hat, dies innerhalb und außerhalb des Betriebes und obendrein auch noch ausspioniert hätte die Mitarbeiter von anderen Automobilunternehmen im Großraum São Paulo.
Der VW-Konzern gibt sich gegenüber den Beschuldigungen verhalten kooperativ und beauftragte einen Historiker, um dieses dunkle Kapitel der Firmengeschichte zu untersuchen. Dies im Gegensatz zu anderen deutschen Unternehmen, die bisher jegliche Verantwortung vehement ablehnen. Bisher ist der Ausgang des VW-Falls noch ungewiss. Die Staatsanwaltschaft wird noch entscheiden müssen, ob die Beweislage eine Anklage möglich macht. Auch muss geklärt werden, ob der Fall unter das Amnestiegesetz fällt, das bisher der Aufklärung von Verbrechen während der Militärdiktatur im Wege steht. Dem ehemaligen VW-Arbeiter und Folteropfer Lucio Bellentani geht es nicht um eine persönliche Entschädigung. Vielmehr gehe es darum, zu diskutieren, wie eine kollektive Entschädigung aussehen könnte. Es gehe um die juristische Aufarbeitung der Verbrechen und gegen das Vergessen.
Es ist wichtig, dass die Jugend weiß, was in unserem Land geschehen ist, was die Freiheit heute bedeutet, was es bedeutet, heute darüber öffentlich reden zu können. Es ist wichtig, dass diese Wahrheit Teil der Geschichte und Teil der Bildung unseres Landes ist, damit sich dies nie mehr wiederholt und damit dadurch unsere Würde wiederhergestellt wird. Das ist mein größtes Anliegen.
Ja, das war ein Beitrag, den ich übernommen habe von Radio Onda, dem Anbieter für Nachrichten aus Lateinamerika. Und den Beitrag, den haben produziert Steffi Wassermann und Ute Löning. Und dieser wurde am 12. Dezember bei Onda Online und auch bei Freie Radionetz eingestellt. Und nun hören wir noch ein bisschen Nils Landgren und dann ist das ABS-Magazin auch fast zu Ende. Ich melde mich gleich nochmal bei euch. Ja, eine Stunde ABS-Magazin neigt sich dem Ende entgegen. Für euch am Mikrofon und hier im Studio an der Moderation war der Nils Björn Schmidtke. Mein Dank nochmal an Ben für die redaktionelle Unterstützung bei der Vorbereitung für den heutigen Tag. Und nächste Woche gibt es wieder ein ABS-Magazin. Also schaltet dann wieder ein, wenn es zwischen 16 und 17 Uhr heißt ABS-Magazin. Und jetzt geht es gleich weiter mit Virusmusik.